Zur Predigt, Apostelgeschichte 5. Keine Sorge, nicht die Geschichte von Ananias und Sapphira. Nicht so eine harte Kost heute Morgen. Ab Vers 12 bis Ende. Ich lese das mal vor, das ist ein etwas längerer Text und ich werde dann mich so an diesem Text langhangeln nachher, um ihn auszulegen. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner, ihnen zu nahe zu kommen, doch das Volk hielt viel von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen, so dass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle wurden gesund. Es erhoben sich aber der Hohepriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie hinaus und sprach: Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Habe ich so ein kleines Fiepen drin? Als sie das gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber und die mit ihm versammelt waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten: Das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen, aber als wir öffneten, fanden wir niemand darin. Als der Hauptmann des Tempels und die Hohepriester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. Da kam jemand und berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin, holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat, und der Hohepriester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unser Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Da stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer auf mit Namen Gamaliel, ein Schriftgelehrter vom ganzen Volk in Ehren gehalten, und ließ die Männer für kurze Zeit hinausführen. Und er sprach zu ihnen: Ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor einiger Zeit stand Theudas auf und gab vor, er wäre etwas. Und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Der wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und vernichtet. Danach stand Judas, der Galiläer, auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und der ist auch umgekommen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben oder dieses Werk von Menschen, so wird's untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Da stimmten sie ihm zu und riefen die Apostel herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden, und ließen sie gehen. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden, und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus. Jetzt könnt ihr euch fragen, was hat das mit uns zu tun? Große Überschrift: Gott steht seiner Gemeinde bei, wenn es darum geht, ihn zu verkünden. Und das ist nicht nur damals so gewesen, das gilt auch für heute. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Wer sind
die Apostel.
Wenn man denkt, die Apostel, dann denkt man gleich so, boah, das sind die, die da in Rom irgendwo in Stein als Statuen stehen, so große, mega Heilige, völlig abgehoben, die sind ganz anders als wir, die hatten eine Vollmacht, die wir nicht hatten. Das stimmt, sie hatten eine Vollmacht. Den zweiten Teil möchte ich bestreiten. Sie hatten ein ganz anderes Leben, die waren so heilig, wie werden wir niemals werden. Apostel klingt so ein bisschen wie General oder sonst was, aber vom Griechischen her heißt es nichts anderes als Bote. Apostel ist ein Bote. Ein Bote ist jemand, der eine Botschaft mitbringt und ausrichtet. Wenn wir die Botschaft von Jesus mit uns bringen und ausrichten an Freunde, Nachbarn, Bekannte, Verwandte, dann sind wir Boten. Oder auf gut altgriechischer Apostel. Das heißt, die Apostel waren völlig normale Menschen. Petrus war ein Fischer. Es gab einen Zeloten, einen richtigen Aufrührer, der gegen die Römer gekämpft hat. Ein Zolleinnehmer, diverse andere Fischer, Leute, die einfach so, Leute wie du und ich. Ja? Die Apostel waren kein bisschen anders. Sie haben das getan, was Jesus ihnen gesagt hat, dass sie tun sollen. Er hat gesagt, dass sie Kranke heilen sollen. Er hat gesagt, dass sie das Evangelium verkünden sollen in aller Welt. Und das taten sie. Und deswegen möchte ich das mal so ein bisschen runterbrechen und sagen, Leute, wir sind eigentlich gar nicht so anders wie die Apostel. Es sind Boten Gottes. Und wir sind Boten Gottes. Ich würde mir nicht den Titel Apostel nehmen, weil er ein Titel geworden ist, der er früher nicht war. Heute denkt man wirklich bei Apostel, das ist irgendwas ganz Besonderes. Es sind Boten Gottes wie wir. Und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel, ja, weil sie vorangegangen sind. Das waren, also ich meine, überlegt mal, wie klein die angefangen haben. Das waren diese Leute, die sich im Obersaal versammelt haben, vielleicht 120 Menschen damals zu Pfingsten. Ich greife ein bisschen vor, nächste Woche ist ja alles Pfingsten, aber ich greife jetzt einfach trotzdem mal vor. Und ich spoilere euch ein bisschen. Denn das ist passiert nach Pfingsten, dass sie durch den Heiligen Geist eine solche Vollmacht und Kraft bekommen haben, dass selbst ein Petrus, der Christus verleugnet hat, dreimal in der Lage war, eine Predigt zu halten, wo 5000 Männer, wir wissen gar nicht, wie viele Frauen, aus irgendwelchen Gründen haben sie die nicht mitgezählt, was ich ein bisschen doof finde, die waren nämlich bestimmt mehr als 5000, sind zum Glauben gekommen durch eine Predigt. Traum eines jeden Predigers, dass das passiert. Mir würden ja schon 5 reichen. Das wäre schon was. Vielleicht bin ich ganz bescheiden, ich backe da kleine Brötchen. Aber ein Petrus, der Jesus verleugnet hat, die ganzen anderen, die sich aus Angst vor den Juden verschlossen haben in einen Raum, dachten, wehe, was passiert uns, wenn die uns finden. Ja, das ist nur wenige Wochen her. Dann kam Pfingsten und alles ist anders. Und die machen Tabula Rasa in Jerusalem. Ja, war einfach nur, weil sie Jesus gehorsam sind. Sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Und das ist ein ganz großes Geheimnis und was ganz, ganz Wichtiges für uns als Christen heute. Einmütigkeit. Das heißt nicht, dass wir alle stromlinienförmig gleich denken, die gleiche Theologie, die gleiche Meinung, die gleiche Richtung haben. Um mal dieses Reizthema Corona zu bemühen. Ich bin ein bekennender Maskenträger und Impfbefürworter. Aber ist das meine Identität? Nein. Es gibt Leute von euch, die sagen, shit auf Masken und ich erlasse mich nicht impfen. Ja, aber ist das deine Identität? Nein. wir müssen aufpassen, dass wir uns vom Satan nicht auseinandertreiben lassen wegen so einem scheiß Virus. Entschuldigung, wenn ich das mal so direkt sage. Ich erlebe diese Spaltung im Leib Christi. Dass Leute sich gegenseitig angehen. Einer sagt, dieses Impfen ist das Mahlzeichen. Anderer sagt, nee, Impfen ist gut. Ja, Leute, lasst doch den Fokus nicht auf diesen Virus richten, sondern auf Christus. Einmütig zueinander stehen. Egal, wie wir zum Thema Impfen denken, das muss jeder selbst vor Gott verantworten, ob er sich impfen lässt oder nicht. Das muss jeder selbst vor Gott verantworten. Lasst uns nicht niedermachen, weil der eine sagt, unsere Freiheitsrechte werden eingeschränkt, wir müssen auf die Straße, und der andere sagt, ja, das passiert erstmal, aber das geht ja wieder weg. Entscheidend ist, dass wir in Christus zusammenstehen und dass wir in Jesus einmütig sind. Der Satan lacht sich ins Fäustchen, wenn er die Gemeinde Gottes durch sowas Blödes wie ein Virus und den Streit um sowas spalten lässt, weil von einer gespaltenen, zerstrittenen Gemeinde, und ich meine nicht explizit euch, sondern ich meine den Leib Christi in Deutschland, geht keine Kraft aus. Und es geht keine Vollmacht aus. Und es wird niemand für Christus gewonnen, wenn wir uns intern wegen so einem Mist zerreiben. Das sind nicht die einzigen Probleme, die Gemeinde hat, wo man sich nicht einig ist, aber ich glaube, wir müssen lernen, einander zu tolerieren. Das heißt nicht, dass wir alles gut finden, was der Bruder rechts, die Schwester links von mir denkt, aber tolerare heißt ertragen. Ich muss die Meinung nicht teilen, aber ich muss sie ertragen können. Weil es nicht wichtig ist, in vielen Dingen mit anderen in solchen Sachen übereinzustimmen. Entscheidend ist, dass wir in einer Sache übereinstimmen. Jesus hat einen Auftrag für uns als Gemeinde Gottes und der lautet, macht zu Jüngern alle Völker. Verkündigt das. Geht raus und erzählt den Menschen von mir, würde Jesus sagen. Das ist unser Auftrag. Und es ist wirklich wichtiger, dass wir auf ihn gucken, anstatt dass wir alles gut finden, was unsere Geschwister links und rechts von uns denken. Garantiert würdet ihr einen großen Teil oder einen kleinen Teil oder einen mittleren Teil meiner Meinung, je nachdem, wie ihr eingestellt seid, auch nicht toll finden. Ja, so what? Aber ihr und ich und ihr alle untereinander, uns ein eins. Wir sind Erlöste im Herrn. Wir sind von Jesus gerettet und das soll uns und muss uns zusammenschweißen. Und alles andere können wir wirklich mal echt schön zur Seite lassen. Sonst lacht sich der Satan wirklich ins Fäustchen. Denn der hat Bock darauf, uns kaputt zu kriegen. Das ist sein Ziel. Weil er kann nichts weniger gebrauchen als eine effektive, einmütige Gemeinde, die bereit ist, für Christus einzustehen und mutig voranzugehen. Und seht ihr, was das bewirkt hat? Die Wundertaten der Gemeinde, denn ich glaube, es waren bestimmt nicht nur die Apostel, die geheilt haben. Ich glaube, es waren auch Leute aus der Gemeinde, die man nicht zu den Zwölfen gezählt hat, die geheilt haben. Das sind Sachen, die passiert sind. Und die Einmütigkeit der Gemeinde, die Leute gesehen haben, da steht nämlich, von den anderen aber wagte keiner, ihnen zu nahe zu kommen und sie zu stören, wohlgemerkt. Das steht da zwar nicht drin, aber das ist damit gemeint, sie zu stören. Doch das Volk hielt viel von ihnen. Die Einmütigkeit und das Wissen darum, dass da Dinge passieren, die man nur Gott zuschreiben kann. Heilung, Zeichen, Wunder. Das hat die Menschen von Jerusalem für die noch junge Gemeinde eingenommen. Ich meine, klar, stellt euch vor, kurz vorher ist das passiert, dass dieser Gelähmte, der schon jahrelang an der Pforte des Tempels saß, Petrus angebettelt hat um Geld und Gold. Und Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. In Jesu Namen sei geheilt. Und der sprang auf.
Und das haben die Leute gesehen, sagen, das kann nur Gott tun. Und das hat Gott getan. Und das Ergebnis von diesem Ganzen, desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen. Nicht nur, dass nach Pfingsten 5000 Männer sich bekehrt hatten und kurz darauf steht, der Herr fügte täglich hinzu, die errettet werden sollten. Nein, das geht so weiter. Das geht so weiter. Eine große Zahl Leute bekehrt sich, und Jerusalem war nicht unbedingt klein. Auch damals nicht. So sehr haben sie gesehen, dass Gott wirkt, dass sie die Kranken sogar auf die Straße hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das explizit heißen muss, dass Petrus Schatten heilte. Vielleicht tat er das, vielleicht tat er es nicht. Aber die Erwartung der Leute war so groß. Der Glaube, ja. Vielleicht ein bisschen Volksfrömmigkeit dabei. Ja, nach dem Motto, der Schatten heilt und so. Aber sie hatten eine große Erwartung, dass Gott heilt. Und sie machten es an der Person Petrus fest, weil sie das bei ihm gesehen haben, unter anderem bei dem Gelähmten. Das war Stadtgespräch. Ja, da gab es keine anderen Themen zu der Zeit, außer seht euch das an, was da los ist. Ich wünschte, ich wäre einmal nur für einen halben Tag dabei gewesen und hätte das gesehen. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt wurden, und alle wurden gesund. Das fällt ja mal so eben in einem Nebensatz, und alle wurden gesund. Das wird gar nicht besonders angepriesen, oh, alle wurden gesund, sondern das war normal in der Urgemeinde. Und das ist etwas, wonach wir uns ausstrecken dürfen. Dass Kranke geheilt werden. Was Krankenheilung, was Zeichen und Wunder anbelangt, da kratzen wir an der Oberfläche. Aber richtig doll. Wir sind da noch nicht wirklich weit. Ja, wir erleben Heilung, wir erleben Zeichen und Wunder, aber ich würde ja gern mal sehen, dass ganz es normal ist, dass Leute auf den Rollstühlen aufstehen, nicht nur bei irgendwelchen mehr oder weniger bekannten, mehr oder weniger suspekten oder nicht suspekten evangelikalen Fernsehpredigern. Warum soll das nur da passieren, bitteschön, frage ich mich. Das sollte unsere Normalität sein. Und wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, was hat der denn für einen Anspruch? Wie sollen wir das denn machen? Ja, gar nicht. Wir nicht. Weil womit haben die geheilt? Aus ihrer eigenen Kraft? Nein. Durch den Heiligen Geist. Herausforderung für nächsten Sonntag, streckt euch danach aus, dass solche Dinge unter uns passieren. Wir dürfen und können erwarten, und Jesus freut sich, wenn wir das erwarten, dass er durch uns solche Dinge tut. Nicht damit wir gut dastehen, sondern damit er groß rauskommt. Das ist das Ziel. Wir haben hier, diese Stadt ist groß. Und wie viele Leute kennen Jesus? Es sind nicht so viele. Aber wenn solche Dinge passieren, ob hier oder in der Ekklesia oder wo auch immer Gemeinde, ja, dass jemand wirklich so eine massive Heilung erlebt, das wird auch Stadtgespräch sein. Streckt euch danach aus. Weil eine bessere, Entschuldigung, wenn ich das so sage, PR für Jesus kannst du gar nicht haben. Und Jesus geht es nicht um körperliche Heilung in erster Linie, sondern darum, dass sie durch die körperliche Heilung da rüberkommen ins Reich Gottes und dann die größte Heilung passiert, nämlich dass sie errettet werden. Das ist sein Ziel. Und natürlich hat das damals Widerspruch hervorgerufen. Das wird es auch heute tun. Es erhoben sich aber der Hohepriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt. Ja, die hätten das doch gerne selber gehabt. Ja, und dann kommt da irgend so ein suspekter Wanderprediger aus Galiläa. Ja, und dann auch noch Fischer, ja, genau. Und all dieses ganze galiläische Gesocks. Und was passiert? Dieser Jesus heilt. Und dann dachten sie, sie hätten es nun mit ihm endlich zu Ende gebracht. Da heilen seine Jünger. In seiner Kraft, in seinem Namen. Und die waren sauer und sie legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Ende. Shutdown. Lockdown für die Apostel. Tür auf, rein, abgeschlossen, Tür zu, Wächter davor. Und glaubt man, ein öffentliches Gefängnis in der Zeit war bestimmt nicht sonderlich lustig. Und es war auch ziemlich ausbruchsicher. Das wussten die damals schon, wie man sowas macht, dass da keiner rauskommt. Dicke Mauern, schöne dicke Türen, Eisenstäbe an den Fenstern, nichts raus. Da könnte man denken, das Thema hat sich erledigt. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach: Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Und ich stelle mir vor, wie Gott auf seinem Thron sitzt, in Richtung der Sadduzäer und der hohe Priester guckt und sagt: Edge, ihr könnt mich nicht stoppen. Ich lache über euch. Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Und jetzt zurück zum Hohen Rat. Der Hohepriester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten Israels zusammen. Das ist so richtig die oberste, wichtigste religiöse Versammlung. Ja? Die machen da richtig einen Hüttenzauber. Rufen alles zusammen, was irgendwas zu sagen hat. Die haben das richtig ernst genommen, was da passiert. Aber sie sahen es als eine Bedrohung. Und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten: Das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen. Aber als wir öffneten, fanden wir niemanden darin. Ein paar ganz einfache Sätze, aber stellt euch das mal vor, was das bei denen im Hohen Rat ausgelöst hat. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was das für ein Erstaunen und wie konnte das passieren, wo sind die denn hin und warum haben die Wächter nichts gemerkt? Die waren völlig fertig, die Leute. Die waren so perplex. Hier steht es ja auch, als der Hauptmann des Tempels und die Hohepriester diese Worte hören, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. Das heißt, die waren völlig ratlos. Und dann kommt jemand rein, stell mir das vor, dass der da richtig reinrennt und sagt: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Kinnlade runter. Wie geht das? Was ist hier los? Und wir werden auch erleben, vielleicht nicht, dass wir für sowas ins Gefängnis geschmissen werden derzeit in diesem Land, denn wir haben hier Religionsfreiheit. Aber wir werden erleben, dass Leute, denen wir was von Jesus erzählen wollen, uns in ein inneres Gefängnis packen, und sagen: Nein, ich will davon nichts hören. Oder ablehnend reagieren. Komisch reagieren, sagen: Hier nicht, wir wollen das nicht. Oder dass die Stadt sagt: Ihr wollt hier eine Versammlung machen auf dem Marktplatz und evangelisieren, hier nicht, wir wollen das nicht. Natürlich kann das passieren, aber auch da, Gott steht zu seiner Gemeinde. Ich meine, was kann es menschlich gesehen an eine größere Katastrophe geben, als dass man die Apostel wegsperrt, die Wortführer der Bewegung, diejenigen, die vorangingen, die die Gemeinde geleitet haben. Man hat den Leib Christi enthauptet im geistlichen Sinne, indem man sie weggesperrt hat. Die haben gedacht, so, alles erledigt, fertig. Und Gott hat gesagt, nö, noch lange nicht. Ich stehe zu meiner Gemeinde und ich werde alles tun, dass mein Wort verkündet wird, weil davon abhängt, dass Menschen errettet werden. Gottes Retterliebe ist so groß, dass er die Gefängnistüren aufmacht durch einen Engel des Herrn und sagt, so geht mal, morgen früh gleich Tempel leeren. Und ich stehe davor und denke, boah, was ist das für ein Gott? Und dieser Gott, der Petrus und die anderen aus dem Gefängnis geholt hat, immer noch der gleiche ist wie damals, und er ist der gleiche, denn er ändert sich nicht, dann dürfen wir auch von ihm Großes erwarten. Nichts kann ihn stoppen und nichts kann uns stoppen, wenn wir wirklich fest entschlossen sind, Jesus zu verkünden, seine Botschaft rauszutragen, als Gemeinde und als jeder Einzelne und jede Einzelne von uns. Wir haben so viele Leute in unserem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen. Und er wartet von dem Gott, der Petrus und die anderen aus dem Gefängnis geholt hat, erwartet von eurem Gott mindestens genauso Großes, wenn ihr euch bereit erklärt und sagt, Herr, ich bin bereit, auf meine Art und Weise, mit meiner Art, wie ich das am besten kann und wie ich mich am wohlsten fühle dabei, meinen Freunden von dir zu erzählen, meinen Bekannten, meinen Verwandten von dir zu erzählen, erwartet Wunder, dass Gott sich dazu stellt. Er hat die Apostel aus dem Gefängnis geholt, er muss gar nicht so viel tun für uns, er muss uns vielleicht nur aus unserem inneren Gefängnis der Angst befreien, der Menschenfurcht. Ich bin auch nicht derjenige, der gleich den Nächsten an der Ampel auf Jesus anquatscht. In meiner alten Gemeinde gab es so jemand. Äußerlich völlig unscheinbarer Typ. Hager, schmächtig, siehst du, das war das Wort, neue Wortschöpfung, Schmager. Und von außen ziemlich unauffällig. Man könnte eher sagen, unscheinbar. Aber was für ein Evangelist vor dem Herrn. Der hat irgendjemand angequatscht und war innerhalb von 30 Sekunden bei Jesus. Und nicht mal, dass er die Leute damit verschreckt hat, im Gegenteil. Durch seinen Dienst haben sich Leute scharenweise bekehrt, sind damit in die Gemeinde gekommen und haben ihr Leben Jesus gegeben. Und ich stehe da jedes Mal neben, oder stand da jedes Mal neben und denke so, Mensch, Thorsten, wie machst du das? Und er sagt, ich weiß es nicht. Ich mache es einfach, weil Gott es mir aufs Herz gelegt hat. Ich bin nicht so ein Typ, aber ich habe eine andere Art, mit Leuten zu reden. Jeder hat seine Art, mit Leuten über Jesus zu reden. Wir dürfen erwarten, dass Gott sich zu unserer Art und Weise stellt, wenn wir bereit sind, das zu tun. So, der Hauptmann wird jetzt also losgeschickt und da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt. Denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. So hoch im Ansehen standen die Apostel, dass die bewaffnete Tempelwache Angst hatte, sie mit Gewalt mitzunehmen. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Schade, dass der Hohepriester die Intention falsch verstanden hat, dass es nicht darum ging, Rache zu predigen, weil sie Christus gekreuzigt haben. Aber er hat sehr richtig erkannt, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Es war Stadtgespräch, aber nur noch Stadtgespräch, nichts anderes. Das war Thema Nummer 1. Hätte es in Jerusalem eine Bildzeitung gegeben, wäre das die oberste, fetteste Schlagzeile. Nicht, dass ich Bildzeitung lese, aber es wäre in der Bildzeitung gewesen, hätte es die gegeben. Petrus aber sprach, und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ein ganz wichtiger Satz auch für uns. Wir haben jetzt noch nicht die Situationen in Deutschland, wo uns verboten wird, Christus zu predigen. Gott sei Dank, wir dürfen keinen Lobpreis machen, damit wir keine Aerosole loswerden und möglicherweise irgendwelche Viren, okay. Das ist irgendwann vorbei. Aber wir dürfen Christus verkündigen, noch. Und vielleicht kommt irgendwann eine Regierung in diesem Land an die Macht, die sagt, Leute, nee. Das ist intolerant, euer Glaube ist intolerant, sowas dürft ihr nicht mehr sagen. Was machen wir als Christen dann? Hast du recht, wir reden nur noch von jemand anders. Wir sagen, jenes höhere Wesen, das wir alle verehren, anstatt Jesus. Nein, in dem Fall gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dann ist es Zeit für uns innerlich aufzustehen und sagen, das können wir nicht. Dieses Gesetz ist biblisch gesehen Mist. Wir müssen uns an Gott halten. Und wenn Gott sagt, wir sollen das Evangelium verkünden, dann sollen wir das Evangelium verkünden. Und zwar nicht das Evangelium von jenem höheren Wesen, das wir alle verehren, sondern von Jesus. Wir lassen uns dann nicht mundtot machen. Das dürfen wir nicht. Und das müssen wir auch nicht. Klar, wir kriegen richtig Gegenwind. So wie die Apostel richtig Gegenwind bekommen haben. Was sagt Petrus? Der Gott, unser Väter, hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht, zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Das hat die so geärgert, die Sadduzäer und den Hohen Rat und den Hohepriester, die ja bemüht waren, Frieden mit den Römern zu halten und ja, kein Aufstand, alles ruhig und schön, damit sie alles ihren religiösen Trott weitermachen können. Das hat sie so geärgert, das hat sie richtig gestochen. Und wir werden das in anderer Art und Weise bei Freunden und Verwandten erleben. Ich habe das jetzt gerade mitgekriegt und erinnerte mich, vor vier mittlerweile, wurde meine Tochter nach dem Teenie-Glaubenskurs eingesegnet. Und nach dem Gottesdienst sagte mein Vater mit seiner Frau schon, sowas machen wir nicht nochmal mit, so ein Gottesdienst. Die waren richtig stinkig. Und jetzt, wo mein Sohn jetzt nächsten Monat eingesegnet wird, haben sie gleich von vornherein gesagt, zum Gottesdienst kommen wir nicht. Das hat ihnen damals ins Herz gestochen. Sie wollten uns nicht gerade umbringen. Aber sie haben gesagt, wir gehen da nicht mehr hin. In so ein. Dabei war das überhaupt kein, für unser Verhältnis ein völlig normaler Gottesdienst. Es wurde halt Christus verkündigt. Und zwar sehr klar. Aber ohne erhobenen Zeigefinger, ohne Höllendrohung, ohne irgendwas in die Richtung. Aber es wurde Christus verkündigt und das hat sie geärgert. Und so sehr hat es die hohen Priester geärgert, dass sie wirklich umbringen wollten. Wenn sie gekonnt hätten, dann wären sie sofort wahrscheinlich auf die Apostel losgestürmt und das muss eine Anspannung da im Saal gewesen sein. Und nur Gamaliel bringt da Ruhe rein. Da stand im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel, ein Schriftgelehrter, vom ganzen Volk in Ehren gehalten und ließ die Männer für kurze Zeit hinausführen. Und er sprach, ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Und dann zählt er auf. Seht mal, da war der Tedaus. 400 Leute sind ihm nachgefolgt, dann haben sie ihn umgebracht, alle waren weg. Und dann kam dieser Judas aus Galiläa, noch so ein Galiläer. Ja, da kommt ja nur Ärger aus der Ecke. Und das gab fast einen Aufruhr. Und er ist umgekommen und alle, die ihm folgen wollen, werden zerstreut. Und nun sagt er, lasst ab von diesen Menschen und lass sie gehen. Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Gamaliel, schlauer Mann, hätte doch sein Schüler besser auf ihn gehört. Ihr wisst, wer sein Schüler war?
Paulus.
Paulus hat offensichtlich nicht gut hingehört, sondern hat erstmal angefangen, die Christen zu verfolgen. Ihr wisst, was Gott daraus gemacht hat. Wir können Gott dankbar sein für sein Handeln. Ohne Paulus würde uns richtig was Gutes, ein gutes Stück Theologie aus der Bibel fehlen. Und nicht nur das. Dann wären wir Heiden gar nicht missioniert worden, so schnell. Und Gamaliel, Gott gebraucht solche Leute. Stellt euch die Situation vor, jetzt nur mal runtergebrochen. Ihr oder eine andere Gemeinde will irgendwo evangelisieren und im Stadtrat heißt es, nein, das wollen wir nicht. Und einer steht auf, irgend so ein wichtiger Ratsmensch, den sie alle, der ist seit 30 Jahren da im Stadtparlament, hoch angesehen und sagt, Leute, lasst sie doch gewähren. Was kann denn da groß rumkommen? Wenn sie Müll erzählen, passiert da nichts. Aber wenn da was dran ist, dann sollten wir sie nicht hindern. Also Gott kann so einen Menschen, und Gamaliel war Pharisäer, der war nicht christusgläubig zu dem Zeitpunkt, vielleicht ist er später geworden. Wir wissen es nicht. Aber zu dem Zeitpunkt war er fromm, gläubig, aber eben ein Pharisäer. Das waren übrigens nicht immer nur die Bösen, nicht, dass ihr das denkt. Das waren hochgläubige, fromme Leute, die Jesus wirklich Gott nachfolgen wollten, Jesus nicht. Aber die Gott nachfolgen wollten. Nur ihre Methoden waren leider ein bisschen schräg. Aber dieser Gamaliel, der hat was verstanden und hat sich dazwischen gestellt. Und so kann Gott Menschen gebrauchen, um seine Gemeinde zu schützen. Wir müssen und dürfen plötzlich irgendwelche solche Dinge, wir dürfen erwarten, dass irgendjemand aufsteht für die Gemeinde oder in unserem Freundes- oder Verwandtenkreis sagt, lass ihn doch mal erzählen, mich interessiert das, lass ihn doch mal reden. Wir können sowas erwarten. Wenn alle anderen Buh und Bär schreien, vielleicht steht dann Onkel Herbert auf und sagt, ich will das hören. Onkel Herbert, der in der Familie sowas von angesehen ist, dass wenn Onkel Herbert spricht und was sagt, sind alle still. Ja? Und vielleicht stellt er sich hin und sagt, ich will das hören, was er zu sagen hat. Lass ihn reden. Wir dürfen solche Dinge erwarten. Gott will uns, das will ich damit sagen, vielleicht wenn es keinen Onkel Herbert gibt, das ist egal, ich will damit ausdrücken, Gott ist in jeder Hinsicht bereit, uns als Gemeinde und uns als Einzelne den Weg zu ebnen, wenn wir bereit sind zu reden. Die wollten die Apostel umbringen und die Apostel kommen da raus nur mit Schlägen. Das mit den Schlägen, das konnten die sich jetzt leider nicht verkneifen. Das war wohl irgendwie aus deren Sicht nötig. Aber der Gamaliel hatte sie davon überzeugt, sie nicht umzubringen. Sie ließen die Apostel Geißeln geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Also wenn ich nachdrücklich was will, dass jemand irgendwas nicht tut, dann würde ich menschlich gesehen sagen, eine ziemlich effektive Methode. Ich verbiete es ihm und ich verprügle ihn nochmal kräftig. Damit er dann weiß, wenn er das nochmal macht, könnte ihm das nochmal drohen. So. Und dann würden genug Leute vielleicht sagen, nö, mache ich nicht mehr. Wir werden dafür nicht geschlagen, aber vielleicht kriegen wir ein paar heftige Kommentare von Freunden, Bekannten oder Nachbarn, die sagen sollen, wenn du nochmal von diesem Jesus anfängst, dann werde ich dir aber nochmal wieder so eine Standpauke halten, dann werde ich dich wieder zusammenschreien, dann werde ich wieder sagen, das will ich nicht, dann werde ich dich wieder ablehnen. Und wie ist die Reaktion der Apostel? Oh je, das machen wir nicht wieder. Und mir tut ja auch so der Rücken weh davon, von den Schlägen und die ganzen Striemen und das tut alles so weh. Und gehen davon und ganz klein und geknickt. Das steht bei mir nicht. Da steht was drin, wo ich denke, boah, also, wie geht das? Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort. Die wurden gerade verprügelt, ja? Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines, also Jesu Namen, willen Schmach zu leiden. Das ist die innere Haltung eines Christen, der Jesus bekennt und der Gegenwind kriegt. Und der wegen Jesus geschmäht, verachtet, verbal angegriffen wird. Wir werden hier in der Regel nicht verprügelt in diesem Land, aber wer weiß, wie lange das noch gut geht. Aber solange das noch so ist, können wir uns freuen, dass es uns höchstens sowas kostet. Und was ist die innere Haltung? Aufstehen, innerlich den Rücken strecken und dann das tun, was die Apostel machten. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Eben genau das Gegenteil dessen, was ihnen der Hohe Rat gesagt hat, was sie tun sollen. Unstoppable, wird man auf Englisch sagen. Die lassen sich nicht ins Boxhorn jagen, die lassen sich nicht einschüchtern, die lassen sich nicht stoppen. So groß ist die Liebe zu ihrem Herrn, dass sie das alles nicht juckt. Klar, die hatten Schmerzen, klar, das war nicht lustig. Das war bestimmt schmerzhaft und das war unter Garantie richtig schmerzhaft, gegeißelt zu werden. Es macht keinen Spaß. Das wird sich keiner von den Aposteln jemals als Hobby aussuchen. Und wenn er es hätte vermeiden können in irgendeiner Form, hätte er es bestimmt getan. Aber für die war das Einzige, wie sie es hätten vermeiden können, nicht mehr von Jesus zu reden. Und das war für sie ein No-Go. Das konnten sie nicht tun. Denn sie müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Und das ist auch unser Auftrag. Mutig rauszugehen. Mutig in unserem Umfeld Christus zu bekennen. Zu erwarten, dass der Gott, der Petrus und die anderen Apostel aus dem Gefängnis befreit hat, unsere Verkündigung, unser Reden, unser Beten mit Menschen begleiten will mit Zeichen und Wundern. Erwarten, dass er uns als Gemeinde einmütig zusammenstellt in Christus durch den Heiligen Geist, sodass wir uns durch nichts auseinanderbringen lassen. Weder durch irgendein Virus noch irgendwelche anderen Regierungsanordnungen noch sonst was. Wenn uns irgendjemand verbietet und sagt, ihr dürft Christus nicht predigen, dann gibt er uns die Kraft und den Mut zu sagen, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und es muss ja nicht die Regierung sein, die uns das verbietet, sagte ich. Es können Freunde und Bekannte sein. Jesus steht uns bei, wenn es darum geht, Menschen für ihn zu gewinnen. Und das können wir an der Urgemeinde sehen und das dürfen wir eins zu eins für uns erwarten.